Pater Anselm, ich bedanke mich recht herzlich für die Option, heute Sie in dem Podcast interviewen zu dürfen und war sehr angenehm überrascht, wie schnell Sie doch signalisiert haben, ein offenes Wort zu haben dann in diesem Bereich. Und ich habe recherchiert über Ihren Werdegang, zumindest das, was ich gefunden habe im Internet. Und ich glaube, die Zeit des Podcasts würde nicht reichen, um die Aspekte, die dort teilweise hervorgehoben wurden, auf eine entsprechende Art und Weise zu würdigen. Deshalb ist meine Bitte an Sie, wie würden Sie sich denn beschreiben mit all Ihrer Arbeit, die Sie in all den Jahren verrichtet haben, mit Ihren Aktivitäten und Taten? Wie würden Sie sich selber beschreiben, um dann vielleicht auch für mich, für die Hörer zu erkennen, das ist vielleicht eine Seite, die wir in den Medien so gar nicht mitkriegen?
Ich bin in erster Linie ein Mönch, Benediktiner. Ich bin vor 50 Jahren hier eingetreten und mein Bestreben war immer natürlich, Seelsorge zu treiben, die Menschen für den Weg zum gelingenden Leben, auf dem Weg zu Gott zu begleiten, auch theologisch die Botschaft Jesu so zu verkünden, dass die Menschen sie verstehen. Und ich war 36 Jahre lang Zellerar und diese Erfahrung als Zellerar war mir wichtig. In erster Linie war mir wichtig, ein anderes Arbeitsklima zu schaffen, wo 300 Menschen gerne arbeiten, wo sie kreativ miteinander arbeiten, wo sie gemeinsam etwas schaffen können. Weil dieses Arbeitsklima war mir wichtig. Gut, ich bin auch mit Geld sicher anders umgegangen, kreativer umgegangen als andere in der gleichen Position. Aber das war für mich nicht Selbstzweck, sondern wir haben eine Schule, wir haben ein Gästehaus, die nie rein wirtschaftlich sich rentieren. Und da war für mich immer die Aufgabe, kreativ mit Geld umzugehen, damit ich in der Bildung nicht sparen muss, sondern den Kindern und Jugendlichen einen Raum schaffen kann, wo sie gut ausgebildet werden. Okay.
Was glauben Sie, hat denn Ihre Arbeit ausgemacht, wenn Sie sagen 300 Mitarbeiter und Sie erreichen ja ganz, ganz viele Menschen auch durch Ihre Bücher und über Ihre Bücher und Sie als Sprachrohr. Was glauben Sie, ist denn das Besondere? Welche Gabe haben Sie, die Sie an andere weitergeben können?
Ich glaube, ich habe die Gabe, eine einfache Sprache zu sprechen. Und was mir ganz wichtig ist, eben keine moralisierende Sprache, keine bewertende Sprache, sondern eine Sprache, die einfach das Leben des Menschen beschreibt und versucht, Antworten zu geben auf die Fragen der Menschen. Wenn ich Bücher schreibe, habe ich immer konkrete Menschen vor Augen, denen ich eine Antwort geben möchte auf ihre Fragen. Und ich gebe die Antwort natürlich aus der christlichen Tradition heraus, aus dem Glauben, aber nie von oben herab, sondern immer auf gleicher Ebene. Und ich denke, die Menschen spüren, dass ich nicht irgendwas ihnen beibringen will, sie nicht belehren will, sondern sie mit der Weisheit ihrer eigenen Seele in Berührung bringen will. Und so fühlen sie sich nicht belehrt, sondern viele sagen, ja, wenn ich das Buch lese, habe ich das Gefühl, das hätte ich aufschreiben können. Das ist für mich durchaus ein Lob, weil ich einfach die Menschen in Berührung bringe mit dem, was sie oft genug vergessen haben, aber was auch in ihnen ist. So, durch die Arbeit als Zellerar habe ich natürlich dann auch Zugang gefunden bei Führungsseminaren eben für wirtschaftliche Leute. Das war ja vor 30 Jahren nicht der Fall, dass die bei der Kirche nachgefragt haben. Aber ich freue mich, auch die will ich nicht belehren und will nicht sagen, sie müssten die Werte leben, sondern wenn ich über Werte spreche, möchte ich werben für die Werte, weil Werte machen das Leben wertvoll. Und ich kann nur einen Vortrag halten, auch für Führungskräfte, wenn ich an die Führungskräfte glaube. Wenn ich jemand ablehne, darf ich keinen Vortrag für ihn halten.
Ja. Sie sagten, was für mich und was ich immer wieder lese, auch in anderen Bereichen, die Weisheit der eigenen Sprache. Das heißt dann für mich quasi, dass der Mensch selber, und mir ging es so bei Vorträgen, die ich bei Ihnen erlebt habe, in sich selber durch Ihre Worte, durch Ihre Impulse in sich selber nachforschen kann, um dann seine Antwort zu finden, um dann quasi sich wieder so umzusetzen, wie es für den Einzelnen im Alltag passt. Geht es so in die Richtung, wie ich das?
Ja, die Menschen haben ihre eigene Weisheit und was Sie angesprochen haben, die Weisheit der Seele, die Weisheit der Sprache ist mir auch wichtig. Deswegen versuche ich eben auch achtsam mit Sprache umzugehen, auch die Menschen dahin zu führen, was sagen wir eigentlich. Und gerade bei der Sprache, sprechen heißt ja, es bricht aus meinem Herzen hervor. Während reden heißt immer etwas begründen, das ist auch wichtig, aber ich möchte immer, dass ein Gespräch entsteht. Und Gespräch entsteht nur, wenn ich spreche und nicht, wenn ich rede. Wenn ich rede, gibt es nur ein Gerede. Und heute wird ja in unserer Welt viel geredet, aber zu wenig miteinander gesprochen.
Dieser Austausch dann, der auf menschlicher Ebene stattfindet, genau, wo eine Harmonie dann auch wieder sich bilden kann.
Ja. Genau, klasse. Und ich denke, das ist ganz wichtig, auch in allen Bereichen, ob das in der Familie ist, ob das in der Firma ist, ob es in der Politik ist, dass wir nicht so viel reden, sondern miteinander sprechen. Dann gibt es ein Gespräch und wenn es ein Gespräch gibt, gibt es auch Verwandlung.
Ich habe in den Seminaren, die ich gebe, und auch ich habe ein Buch erst geschrieben, bin übender noch in diesem Bereich, habe ich bezüglich der Menschen und dem, was ich so wahrnehme im Alltag, verschiedene Müllberge definiert. Einfach so als Metapher. So, es gibt den Müll im Besitz, so nach dem Motto, dass ganz viele glauben, dass wenn sie Besitz anhäufen, quasi Tätigkeiten nachgehen, um im Materialismus eine Art Erfüllung zu finden, dass das in Deutschland zumindest nicht aufgeht. Da gab es eine weltweite Umfrage mit 170 Ländern und man hat festgestellt, dass sie das Glück der Deutschen sich so in der Mitte einfindet und auf gleicher Höhe mit Senegal, wenn ich bloß mal so ein Land mit dazu nehme. Und die Faszination finde ich einfach, wenn man sich überlegt, dass ganz viele eben meinen, dass sie über den Besitz eine Glücklichkeit, vielleicht eine Glückseligkeit bekommen. Und Sie als Benediktor haben ja auch eine gewisse Art und Weise mit Besitz umzugehen. Wie sehen Sie denn das? Wie sehen Sie denn Sie im Alltag draußen die Option der Menschen von Ihrer Seite aus, wenn Sie wahrnehmen, wie die Ihre Art oder viele Menschen, sage ich einfach mal, das Leben gestalten, um eine Glückseligkeit zu erwerben über Besitz?
Wir Benediktiner haben ja keinen persönlichen Besitz, sondern einen gemeinschaftlichen Besitz. Und es ist wichtig, dass der Besitz geteilt wird. Die Sehnsucht nach Besitz ist eigentlich die Sehnsucht nach Ruhe. Ruhe zu haben, damit ich nicht zu viel Angst haben muss. Aber die Gefahr ist, dass Besitz auch besessen machen kann. Vor allem dann, wenn der Besitz die innere Leere ausgleichen will. Dann wird es ein Fass ohne Boden, kann ich noch so viel reinschütten. Ich werde nie zufrieden sein. Und die Gier ist ja auch für die Buddhisten eins der Grundübel. Und in der Bibel steht, die Habsucht ist die Ursache allen Übels. Also das ist sicher kein Weg. Das heißt nicht, dass Besitz schlecht ist, aber es geht um das richtige Maß und um die innere Freiheit. Die Frage, was führt den Menschen wirklich zum Glück? Es gibt heute viele Glücksbücher und manchmal wird da zu viel versprochen auch. Glück ist eine spirituelle Haltung, das heißt einverstanden sein mit seinem Leben, in Einklang sein mit sich selber, auch in Einklang sein mit der Welt, mit Gott, mit den Menschen. Dankbarkeit ist ein wesentlicher Aspekt von Glück. Das deutsche Wort danken kommt ja von denken. Wenn ich richtig denke über mein Leben, bin ich auch dankbar. Undankbare Menschen sind immer unangenehme und unzufriedene Menschen. Und Glück ist kein Besitz, den ich haben kann, sondern immer nur ein Zustand, eine Reaktion, die ich wahrnehmen kann, wenn ich eben einmal bewusst lebe, auch wenn ich für andere lebe, wenn ich mich für andere einsetze. Oder wie die Psychologie heute sagt, wenn das Leben in Fluss kommt, wenn es auch zum Beispiel mich ganz hingebe an der Arbeit, wenn ich mich hingebe an Menschen, dann Gespräch und ich spüre, es kommt etwas in Bewegung, dann fühle ich mich glücklich. Und wenn ich aber Glück so nur auf mich beziehe, so nur narzisstisch auf mich beziehe, dann werde ich noch so viel bekommen können, aber ich werde nie glücklich sein.
Und ich glaube, also es gibt ja so Philosophien auch in den Bereichen, wenn der Mensch in sich ruht und in sich eine Glücklichkeit hat, dann ist es viel leichter, diese Glücklichkeit zu teilen, als vielleicht der Glaube, über andere Menschen eine Glücklichkeit für sich selber zu bekommen.
Ja.
Also wenn ich in mir meine Glückseligkeit finde, weg vom Narzissmus, also nicht hin zum Egoismus, sondern einfach mein Gleichgewicht habe, mir selber innen das Treue sein kann, dann habe ich eine andere Zufriedenheit nach außen und kann andere Menschen auf eine ganz andere Art und Weise erreichen und habe dann eine andere Form in meinem Wort der Liebe, die ich dann einfach mitteile und erlebe.
Ja, Glück muss geteilt werden. Das Glück kann ich nicht ganz allein für mich behalten. Und zum Leben gehört einfach die Begegnung mit anderen Menschen. Und Begegnungen machen glücklich. Da erfahre ich etwas Neues. Ich empfange etwas. Aber ich empfange nur, wenn ich auch mich öffne, wenn ich bereit gebe, bin, auch mich hinzugeben. Und gerade Hingabe oder auch das große Wort Liebe ist letztlich dann doch eine wesentliche Voraussetzung für Glück.
Darf ich Sie fragen, Pater Amsen, was ängstigt Sie?
Mich ängstigt einmal die Verrohung mancher Menschen, dass sie kein Gespür mehr haben für die Würde des anderen, dass sie einfach nur einer Ideologie nachgehen und die eigene Minderwertigkeit mit Gewalt ausgleichen. Da hoffe ich, dass diese Menschen irgendwann auch wieder erreichbar sind, damit sie ein Gespür für die Würde haben. Mich ängstigt auch die mangelnde Bereitschaft, wirklich ins Gespräch zu gehen, der Missbrauch von Macht auch in der Politik und eine immer größer werdende Ökonomisierung, dass alles nur nach ökonomischen Gesichtspunkten berechnet wird und nicht mehr die Menschlichkeit zählt.
Und wie gehen Sie damit um, wenn ich Sie fragen darf?
Gut, ich glaube zugleich und habe Hoffnung, dass viele Menschen, gerade auch die in der Wirtschaft tätig sind, auch, ich glaube auch an viele Politiker, dass sie auch gute Absicht haben. Und ich versuche, die zu stärken, dass wir wieder die Werte leben. Und Werte machen das Leben wertvoll auch. Und auch, ich glaube an die Macht der Werte, dass das dann wie ein Sauerteig ist. Wenn immer mehr Menschen sich von Werten bestimmen lassen, dann ist es auch wie ein Sauerteig, sodass die anderen, die verroht sind, sich letztlich außerhalb der Gesellschaft stellen und dadurch auch an Macht verlieren.
Wie gehen Sie damit um, wenn Sie vor Herausforderungen stehen? Also ich habe am Rande mitbekommen, nochmal über Medien und so weiter, dass Sie eben ganz viel Revolutionäres gemacht haben, auch bezüglich Integration von Psychologie und anderen Aspekten, um ihre Lehren einfach anderen Menschen zur Verfügung zu stellen und zu teilen. Und ich glaube, im Nachhinein ist es oft leicht, dann zu kommunizieren mit großem Erfolg. Aber das Spannende für mich, das Interessante ist, wie gehen Sie um in Situationen, in denen so ein Erfolg noch nicht absehbar ist, in dem Herausforderungen da sind, vielleicht, also bei mir dann, bei anderen Menschen Zweifel, mag das ein richtiger Weg sein oder der richtige? Und Sie sind ja Ihren Weg durchweg gegangen, also rückblickend zumindest. Woher nehmen Sie die Kraft, den Willen, das Wissen, in meinen Worten, sich selber treu zu sein, so, falls dem so ist, was Sie das auch so definieren?
Guter Anfang, Theologie und Psychologie miteinander zu verbinden, war eine eigene persönliche Not, wo ich dann selber in Krise war und gemerkt habe, ich muss mich mit meiner Seele stellen. Aber dann, als ich das gespürt habe, wie dann eine Verbindung, eine Leidenschaft für Spiritualität und Psychologie, wie das in mir verbunden werden kann, dann habe ich auch gespürt, das ist auch eine Hilfe für andere Menschen. Und als ich dann gespürt habe, die ersten Bücher, die waren ja ganz klein, aber dass die doch die Menschen berühren, da ist dann auch mit der Zeit eine Leidenschaft entstanden. Und ich habe gesagt, ihr könnt mich noch so viel mit Arbeit zudecken, wenn ich Lust habe zu schreiben, dann schreibe ich. Also die Lust am Kreativen, die war auch immer da. Also wenn ich zum Beispiel die Aufgabe Zellerei übernommen habe, das war nicht mein Wunsch, aber als ich ja gesagt habe, habe ich ganz übernommen und dann eben auch versucht, wie kann ich das kreativer machen, als nur weitermachen, was mir vorgegeben ist.
Okay, also was ich verstehe, dann Ihre eigenen Leidenschaft treu geblieben und die Lust, der eigenen Lust nachgegangen, um sich dort, meine Worte, selbst zu verwirklichen in diesem Bereich.
Ja, wobei ich hatte keinen Plan der Selbstverwirklichung. Okay. Ich habe auch keinen Plan zu schreiben, sondern Ich habe eigentlich geantwortet auf Menschen, auf ihre Nöte, auf ihre Anfragen. Ich habe keine Karriere geplant, ich habe keine Bucherfolge geplant, ich habe nur geantwortet.
Okay. Und da gibt es ja manche Philosophien, die das immer wieder unterstützen. Lao Tse hat gesagt, durch Nicht-Tun wird alles Tun möglich. Zum Beispiel im Vergleich zu im Wirtschaftsbereich, in dem Sie ja tätig sind, da weiß man ganz viel, man hat seine Projektpläne, seine Managementpläne, seine Jahreszielsetzung, Fünfjahresplan und so weiter. Und da gibt es halt manche, die einfach sagen, Goethe war auch so jemand, der sagte, entsage deinen Zielen und gib dich dem Fluss des Lebens hin und der Rest kommt von alleine, was immer das jetzt heißt.
Gut, ich Lao Tse habe ich auch studiert, da ist was Wahres dran, also vieles geschieht durch Lassen, Wachsen lassen. Ich habe keine 5-Jahres-Pläne gemacht und ich habe auch keine Budget aufgestellt, und weil das ist alles, ich habe auch da in Wirtschaften gespürt, was dran ist, aber ein wichtiger christlicher Begriff ist für mich auch die Verwandlung anstatt Veränderung. Okay. Also in der Wirtschaft, alle Firmen versuchen sich zu verändern und jeder Sanierer will alles anders machen, aber im Verändern ist ja auch was Aggressives. Erstmal persönlich verändern mit allen möglichen Ratgeberbüchern. Ich muss ein anderer Mensch werden. Und viele ändern und ändern, aber es kommt nicht viel dabei heraus. Während Verwandlung ist sanfter und heißt, alles was ist, darf sein. Ich würdige mich, so wie ich geworden bin. Aber ich schaue, was will wachsen. Ich will doch hineinwachsen in die einmalige Gestalt, die Gott sich von mir gemacht hat. Oder auch die Wirtschaft angewendet. Ich schaue erstmal, was ist denn geworden in dieser Firma und was ist noch nicht so, das Wesen, die Stärke, wo ist die noch nicht so richtig rausgekommen und wie können wir das mehr entfalten. Das Ziel der Veränderung ist, ein anderer zu werden. Das Ziel der Verwandlung ist, ich selber zu werden. Und auch für die Firma, sie soll nicht eine andere Firma werden, sondern sie soll sie selber werden.
Also mal klasse, weil ich das auch also als eine Philosophie einfach betrachte im Leben. Ich unterstelle also die Art und Weise, wie ich manche Dinge anbiete im Seminar. In der Einsichtsserie heißt einfach, wenn der Mensch erlernt zu verstehen, dass er den Dingen Bedeutung gibt durch seine eigene Interpretation, dann hat er eine gewisse Qualität, sein eigenes Leben zu gestalten, wie ich es vorher gehört habe, Weisheit der eigenen Sprache, zu erkennen, was in ihm selber ist und das nach außen zu bringen. Und in meinen Worten, in seiner Göttlichkeit dann nach außen zu bringen. Und ich glaube, dann hat er meiner Meinung nach nicht immer den gesellschaftlich erfolgreichsten Weg, aber den für ihn vielleicht gesündesten und dadurch auch vielleicht machtvollen Weg.
Ja. Und das, also ich denke, es ist ja wie die Natur, der Baum, also Verwandlung hat mit Wachsen zu tun, dass es wachsen kann in die eigene Gestalt. Ich muss was tun, damit ja es wieder wachsen kann. Oder Verwandlung heißt im persönlichen Bereich, alles, was ist, auch Gott hinhalten, also damit es durchdrungen werden kann von Gottes Geist, oder im wirtschaftlichen Bereich alles anschauen, was ist, und das durchdringen mit Geist, damit das Eigentliche zum Vorschein kommt, aber eben nicht verändern, so eine feste Vorstellung haben und so muss es werden und dann einfach über die Menschen und die menschlichen Bedürfnisse hinweggehen und sie in eine Schublade letztlich stecken.
Ich glaube, dass das einen gewissen Anspruch an Eigenverantwortung und auch innerer Stärke bedarf, um sich selber auf diese Art und Weise zu begegnen, selber zu prüfen. Wie sehen Sie das? Weil ich glaube, die Beispiele, wo Sie vorher gesagt haben, muss ich sich ängstigen davor. Ich glaube, dass manche Menschen dann vielleicht eher dem aus dem Weg gehen, sich nicht selber begegnen, sondern eher vielleicht im Außen irgendwas projizieren, als zu sagen, was ist denn mein Innerstes, worum geht es mir denn wirklich? Und manchmal mag das mit etwas Schmerz oder vielleicht Enttäuschung zu tun haben, wenn manche Ziele, Illusionen nicht aufgehen im Vergleich zu, aber wenn ich meinen eigenen Weg finde, glaube ich, dann habe ich einfach ein anderes Wirken, ein anderes Sein im Leben.
Gut, für mich ist wichtig, Bendig sagt das ja auch, dass wir in jedem Menschen Christus sehen sollen. Das heißt, dass ich auch in dem, der, wie ich vorhin gesagt habe, verroht ist oder aggressiv ist, die Sehnsucht nach dem Guten sehe. Albert Görres, ein Münchner Psychiater, sagt einmal, keiner tut das Böse aus Lust am Bösen, sondern immer aus Verzweiflung. Und deswegen ist für mich auf der einen Seite wichtig, die Realität anzuschauen, wie sie ist und nicht die Augen zu verschließen, aber zugleich auch die Hoffnung, dass der gute Kern angesprochen werden kann.
Mahatma Gandhi hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst von der Welt. Mhm. Und da haben wir dann auch diese Aspekte. Jeder kann seine Art und Weise gewisse Dinge machen und umsetzen. Wie interpretieren Sie Lukas Kapitel 17, Vers 21, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch?
Das ist eine moderne Übersetzung. Die griechische Übersetzung, das griechische Wort heißt eigentlich Entosemyn, und die alte Übersetzung ist, es ist in euch. Und das ist für mich wichtiger. Auch Martin Luther hat es zum Beispiel auch so übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das eine ist mehr sozial gedacht und das andere ist mystisch gedacht. Und dieser mystische Aspekt ist mir aber wichtig, weil das heißt, in jedem von uns ist ein Raum, in dem das Reich Gottes in uns ist. Und dort, wo Gott in uns herrscht, werden wir nicht beherrscht von unseren eigenen Bedürfnissen, auch nicht beherrscht von Schuldgefühlen, auch nicht beherrscht von anderen Menschen, von ihren Erwartungen, Ansprüchen oder von ihren Verletzungen, sondern dort, wo Gott in mir herrscht, bin ich ganz ich selber. Und das ist für mich ein ganz wichtiges, heilsames Wort und auch, dass die Würde des Einzelnen entspricht und dass jeder in sich einen Freiraum hat, wo zum Beispiel die anderen mich nicht bestimmen können, wo niemand mich verletzen kann. Verletzungen kommen hier im emotionalen Bereich an, aber in der Tiefe der Seele ist eben dieser innere Raum, wo ich ganz in Berührung bin mit dem ursprünglichen Sein, dem ursprünglichen Bild, das Gott sich von mir gemacht hat. Und dieses ursprüngliche Sein ist ja auch für mich eine ganz wichtige Erfahrung von Freiheit und auch eine Gotteserfahrung. Viele Menschen, die müssen ja alles, was sie tun, immer begründen, rechtfertigen und einfach mal zu sein, ohne mich rechtfertigen zu müssen, dass ich das jetzt brauche für mein seelisches Gesundheit, sondern einfach nur mal sein, da zu sein. Das ist für mich auch Reich Gottes. Ja. So wie Gott einfach, Gott ist das reine Sein, einfach da zu sein. Wenn ich das kann, dann kann ich auch mich wieder einlassen auf die Menschen, aber Menschen sehnen sich heute nach Ruhe und sobald es still ist, werden sie unruhig.
Mhm. Ja, das ist schon eine Kunst, mal vielleicht 30 Sekunden nicht zu denken. Mhm. Und viele Menschen können das ja nicht. Und Sie beschreiben das ja auch ganz oft auch in Vorträgen und Büchern, dieser innere Raum, den Sie dann empfehlen. Weil ich denke, dass heute ganz viele einfach, wenn man Burnout-Historien hören und so weiter, Unternehmen sich schon vorbereiten, wissen, es gibt pro Jahr so und so viele Burnout-Fälle, dann einfach diese Balance wieder herzustellen, indem man in sich kehrt und vielleicht dann diese Balance auch wieder ausgleicht, hier in einer Form durch den inneren Raum. Was ist für Sie die beste Art und Weise, diesen inneren Raum immer wieder zu pflegen? Ist das, was Sie täglich machen, in Ihren Ritualen immer wieder?
Gut, für mich ist dann die Meditation wichtig. Also ich meditiere so mit dem Jesusgebet, wo ich das mit dem Atem verbinde und mir vorstelle, Jesus Christus, erbarme dich nicht meiner, ich dadurch all das Chaos durch die Gefühle hindurch in diesen inneren Raum komme. Das heißt, ich verdränge nicht, sondern der Weg geht durch die eigene Seele, durch die eigenen Gefühle, Emotionen, aber so die Ahnung, dass darunter dieser Raum ist, den kann ich immer nur für eine Sekunde mal oder für einige Augenblicke erfahren, aber allein das Wissen, dass er da ist, relativiert das andere.
Dieses tiefe Vertrauen dann. Kann ich mir vorstellen, diesen Bereich. Klasse. Jetzt würde ich an dieser Stelle, wenn Sie gestatten, einen Teil beenden und bitte Sie, frage Sie, ob wir einen ganz kurzen zweiten Teil dem anhängen können. Somit bedanke ich mich recht herzlich, Pater Anselm, für den ersten Teil und Ihre Offenheit und freue mich schon auf den nächsten Teil. Vielen Dank.